Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ich weiß nicht, wer von euch vorher in der App so richtig guckt, wie dieser, was eigentlich der Titel des Gottesdienstes ist, ob ihr das ganz, ganz, ganz kurz gehaltene Intro zu dem Gottesdienst eigentlich lest. Ich habe die Frage gestellt, wo gehöre ich eigentlich hin? Das ist so eine Frage, die für mich erstmal der Startpunkt für meine Gedanken heute war. Wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist eigentlich Heimat? Vielleicht mal als Frage für dich, was ist für dich Heimat? Du dürft einfach mal reinrufen. Was habt ihr so für Gedanken? Was ist für euch Heimat? Rheinland? Okay. Deine Menschen? Hm. Familie, Sprache? Hm. Sprache und Kultur? Sehr gut. Heimat ist ein Ort, ist kein Ort, es ist ein Gefühl. Es ist alles wahr. Und ich glaube gleichzeitig, Heimat ist was ganz Individuelles. Für mich beinhaltet Heimat, dass es ein Ort, also schon auch ein Ort ist, ein Ort der Geborgenheit. Ein Ort, den ich gut kenne. Ein Ort, den ich mit Erinnerungen verbinde, den ich mit Menschen verbinde. Und ich habe mich mal gefragt, ja, wo würde ich eigentlich sagen, ist meine Heimat? Und das ist mir aufgefallen, das ist für mich persönlich gar nicht mal so leicht zu definieren. Ist es der Ort meiner Herkunft, wo ich aufgewachsen bin? Also nicht das Rheinland, aber gar nicht so weit weg davon. Also irgendwie so richtig viel, außer dass tatsächlich meine Familie noch da wohnt, aber so richtig viel verbindet mich damit gar nicht mehr. Ich kenne Heimweh nach Japan, weil ich da meine ersten Ehejahre gelebt habe. Da habe ich mit meiner Frau zusammen ja eine gemeinsame Identität als Ehepaar aufgebaut. Und ich fühle mich auch in München sehr wohl. Und ich will hier bleiben. Aber gleichzeitig sind diese Orte alle irgendwie vorübergehend. Also ich habe früher gesagt, ich fahre nach Hause, wenn ich nach Lüdenscheid, wo ich herkomme, gefahren bin. Irgendwie sage ich das nicht mehr. Das war mal eine Heimat, aber das ist nicht mehr die Heimat. Das ist auch voll okay, denn Heimat in diesem Sinne ist etwas Vorübergehendes. Die Bibel hat eine andere Definition, die, glaube ich, auch dem Grönemeyer ein bisschen näher kommt. Die Bibel spricht von einer Heimat für immer. Gleichzeitig aber auch von einem Ort, Johannes 14. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das sagt Jesus relativ kurz, bevor er seine Jünger verlässt. Bevor er für sie nicht mehr so greifbar ist, wie es bis dahin war. Und er spricht gleichzeitig von einem Ort, aber dieser Ort ist vor allem definiert dadurch, dass Jesus da ist. Dass an diesem Ort die Gemeinschaft möglich ist. Und er sagt auch, ich gehe vor, um diesen Ort vorzubereiten. Das heißt, Heimat ist in diesem Sinne auch etwas, was noch gar nicht da ist. Heimat ist ein Sehnsuchtsort. Ein Ort, auf den wir hinfiebern, ein Ort, den wir uns wünschen, ein Ort, auf den wir zugehen. Und er ist definiert durch die Person oder die Personen, die dort sind, an diesem Ort. Konkret hier Jesus. Da, wo Jesus ist, ist Heimat. Ich möchte mit euch in Psalm 23 einsteigen, denn auch der spricht von Heimat. Dieser Psalm ist geschrieben zu einer Zeit, da gab es Jesus noch nicht, oder da war Jesus noch nicht auf dieser Erde. Also da gab es diese Vorstellung von Jesus, so wie wir es heute haben, gab es da noch nicht. Aber David spricht in diesem Psalm eigentlich von dem gleichen Ort. Am Ende des Psalms sagt er, mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Er spricht auch davon, es gibt irgendwo einen Ort, wo ich sein will, und der ist definiert durch die Person, die da ist. Das Haus des Herrn ist definiert durch den Herrn, dem ich dort begegne. Und ich habe 3 Impulse mitgebracht. Das heißt, ich werde jetzt nicht eine durchgehende Predigt halten, sondern 3 Impulse. Und wir werden uns zwischendurch immer wieder eine Zeit nehmen, um zu beten und auch das Abendmahl zu feiern. Und ich habe Psalm 23 mitgebracht, ganz bewusst nicht aus der Luther-Übersetzung, die wahrscheinlich viele von uns auswendig im Kopf haben. Die Gefahr bei solchen Texten, die so bekannt sind und die wir auswendig im Kopf haben, ist, dass wir immer direkt beim Nächsten sind. Wir wissen schon, wie es weitergeht. Wir bleiben gar nicht mehr hängen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. David beschreibt hier mit Bildern, mit verschiedenen Bildern, wie er Gott als seinen Versorger erlebt, als seinen Beschützer. Er sagt, weil ich Gott habe und weil Gott für mich sorgt, fehlt mir nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Er schenkt mir Zeiten zum Ausruhen, er schenkt mir Möglichkeiten, mich zu erfrischen. Er belebt mich, er gibt mir die Kraft für den Alltag. Und das sind auch schon mal Dinge, die sind gar nicht mal so schlecht für eine Heimat, wenn ich das alles in der Heimat finde. David beginnt hier diesen Psalm, den Psalm 23, mit einem Loblied auf Gott. Er dankt Gott für alles, was er aus Gottes Hand bekommt. Und er zweifelt auch überhaupt nicht daran, wo die Sachen herkommen, sondern er sagt, hey, das sind Dinge, die kommen von Gott. Und weil ich das von Gott bekomme, merke ich, hey, da ist Heimat. Da ist etwas, wo ich gelassen sein kann, wo ich entspannt sein kann, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ihr werdet das gleich merken. Hier in den ersten 3 Versen und auch am Ende nochmal spricht David irgendwie in einer anderen Sprachform. Er sagt, er spricht hier von Gott in der dritten Person. Er sagt, also bei ihm, bei Gott, da geht's mir gut. Das ist so, wie wenn ich jetzt zu euch spreche und sage, hey, bei Gott, da ist es super. Das ist eine Form von Verkündigung, das ist eine Form von, ein öffentliches Gebet, wo er Leuten zuspricht, hey, weißt du was, schau dir das mal an. Probier das mal aus und nutze diese Chance, es zu erleben bei Gott, was da alles Gutes ist. Ich möchte das Ganze mit euch zusammen gerne weiterschreiben, diesen Psalm 23, an dieser Stelle erstmal. Ich möchte gerne mit euch weiterschreiben, wofür wir denn dankbar sind, wofür wir, ja, wo wir glücklich drüber sind, dass wir ja Dinge erleben können, dass wir Dinge mit Gott erleben können. Und ich habe hier einen Flipchart stehen, stelle ich gleich in die Mitte. Da sind noch ein paar Stifte. Schreibt da gerne mal auf, was für euch so die Dinge sind, wofür du Gott dankbar bist, wo du vielleicht Gottes Versorgung erlebst oder erlebt hast, wo du erlebst, dass Gott dir Kraft gibt. Oder schreib einfach ganz konkret auf, was hat Gott dir geschenkt. Lass uns da an Psalm 23 anknüpfen, an die Worte von David, und schreib das gerne hier vorne auf. Ich finde es beeindruckend, dass David auf der einen Seite sagt, ich habe alles bei Gott und mir fehlt es an nichts, dass trotzdem sein Leben nicht einfach ist. Er spricht davon, dass er durch das dunkle Tal geht, durch das dunkle Tal des Todes bei Luther, dass er Schutz braucht. Er spricht von Feinden, die ihn bedrohen. Also er hat nicht irgendwie so ein verklärt romantisches Bild von einem Leben mit Gott. David ist Realist. Er weiß, Gefahren und Entbehrungen, die gehören für ihn einfach dazu. Genauso wie Herausforderungen und Anstrengungen. Wenn wir uns das Leben von David anschauen, dann können wir sehen, dass das ein echt extremes Leben war. Angefangen als Hirte bei den Schafen, dann zum König auserwählt, aber zunächst noch nicht gekrönt. Dann ein Leben am Hof, auch das noch ohne König zu sein, und die rasende Eifersucht des noch amtierenden Königs Saul. Eine Flucht quer durch die damals bekannte Welt und viele Kämpfe und Nöte, denen er begegnen musste. Und dann schließlich die Krönung zum König. Man könnte jetzt meinen, dann ist alles gut, er ist am Ziel seiner Reise, er ist König. Aber auch dann lief nicht alles glatt, er kam immer wieder vom Weg ab. Am prominentesten vielleicht seine Affäre mit Bathseba, gefolgt von dem Mord an ihrem Mann. Und infolgedessen hat er ein Kind verloren. Und er musste ordentlich einstecken. Also ein geradliniger Weg des Glaubens war das jetzt nicht unbedingt. Und doch spricht dieser David davon, dass Gott ihn gerecht durchs Leben führt. David sieht diese Führung, aber das heißt nicht, dass er es immer schafft, auf diesem Pfad unterwegs zu sein. Mit Gott als Hirten unterwegs zu sein, das heißt nicht, dass uns das immer locker flockig von der Hand geht. Und mit Gott als Hirten, der einem den richtigen Weg zeigt, der David den richtigen Weg zeigt, trotzdem biegt er immer wieder falsch ab. Und auch wir scheitern immer wieder. Auch wir weichen immer wieder von dem Weg ab, den Gott uns führen möchte. Aber wenn wir uns diesen Psalm 23 vor Augen halten und wenn wir an den Gott glauben, der da beschrieben ist, dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlau, von dem Weg abzuweichen. David beschreibt, dass Gott ihn als guter Hirte führt. Dorthin, wo es gutes Essen und Trinken gibt. Er beschreibt, dass Gott ihn auch in Situationen, die für ihn bedrohlich sind, beschützt und tröstet. Er beschreibt, dass Gott ihm selbst im Angesicht der Feinde einen Tisch deckt und ihn zum Essen einlädt. Also ich weiß nicht, ob von euch jemand Game of Thrones geguckt hat oder gelesen. Ich habe es als Hörbuch gehört. In diesem Epos gibt es eine zentrale oder eine eiserne Regel: das Gastrecht. Wenn man jemanden bei sich zum Essen einlädt, dann steht diese Person unter deinem persönlichen Schutz. Dann stehst du mit deinem Leben für diese Person ein. Dann darf diesem Menschen nichts angetan werden. Wenn man den Gast angreift, greift man gleichzeitig den Gastgeber an. Und das ist nicht nur ein Bild in dieser Fantasy-Welt, das ist tatsächlich ein Bild bei Gott. Wen Gott zum Essen einlädt, den darf keiner angreifen, ohne sich mit Gott anzulegen. Und dieser Gott, der sich so an die Seite seiner Leute stellt, der die Weisheit hat, dich auf dem richtigen, auf dem gerechten Weg zu führen, der Gott, der dich versorgt, ernährt, beschützt und segnet, das ist der gute Hirte. Aber wie gesagt, wir weichen doch immer wieder von dem ab, wie er uns führt. David hat es genauso immer wieder getan. Und gleichzeitig ist Gott aber gnädig. So wie ein Hirte. Wenn ein Schaf vom Hirten sich verirrt, dann sagt er nicht: "Ach, dieses dumme Schaf, ich lasse es jetzt einfach laufen." Und genauso ist es bei Gott. Gott sagt erstmal: "Du bist ein Schaf, das ich liebe. Und ich werde alles tun, um dich wieder zur Herde zurückzuholen. Und ich bin jederzeit bereit, dir zu vergeben und dich in diese Herde wieder aufzunehmen." Also ein Hirte wird nie bei einem Schaf, was weggelaufen ist, sagen: "Hey, also du hast jetzt in der Herde nichts mehr zu suchen." Genauso lässt Gott uns immer wieder Teil dieser Herde sein. Und zu diesem wunderbaren Hirten, zu diesem Gott dürfen wir beten. Und wir dürfen ihm bekennen, wo wir seinen Weg nicht gefolgt sind. Ich möchte dich einladen, jetzt in einer Zeit der Stille mit Gott ins Gespräch zu gehen und mit ihm zu besprechen, wo du von dem Weg abgewichen bist. Vielleicht macht er dir Dinge bewusst, die dir noch nicht bewusst waren. Vielleicht hast du Dinge sowieso schon im Kopf und auf dem Herzen, wo du genau weißt, hey, da bin ich irgendwie abgekommen von dem Weg. Ich lade dich ein, das vor Gott zu bringen und dich von ihm als einem guten Hirten, der sagt, hey, sei wieder Teil meiner Herde, sei bei mir, komm nah zu mir. Ich lade dich ein, dich von ihm zurückbringen zu lassen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der es still ist. Manchmal ist es unangenehm auszuhalten. Wir versuchen es trotzdem. Einige Minuten der Stille, in der wir ja Gott sagen können, was uns vom Weg abgebracht hat, wo wir vom Weg abgekommen sind und ihn um Vergebung bitten dürfen. Ich habe vorhin gesagt, dass David den ersten Teil des Psalms anfängt, indem er von Gott in der dritten Person spricht. Er ist gut zu mir. Er versorgt mich. Er ist der, der mich ja dahin führt, wo ich Kraft schöpfen kann. Dieser mittlere Teil des Psalms 23, der ist anders formuliert. Da spricht er: Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab stützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Hier wird er ganz persönlich und intim mit Gott. Hier spricht er Gott ganz direkt an. Hier hat er diese Zweisamkeit mit Gott, dieses Gespräch zwischen ihm und Gott und nicht mehr mit anderen Menschen, denen er zeigen möchte, wie großartig Gott ist. Es gibt viele Menschen, die erleben es, durch das dunkle Tal zu gehen. Und dieses dunkle Tal, das kann für jeden ganz unterschiedlich, ganz anders aussehen. Und während man in diesem dunklen Tal ist, da ist es oft richtig schwierig zu sehen, dass Gott an seiner Seite ist. Vielleicht leidest du unter einer Krankheit, die dich niederdrückt. Depressionen, Long-Covid, irgendwas anderes, was dir das Lebenslicht nimmt. Vielleicht fühlst du dich eingehüllt in der Dunkelheit und weißt nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Vielleicht ist deine Beziehung gerade in der Krise und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht musst du unter Mobbing leiden und du fragst dich, warum du dich so alleingelassen fühlst. Vielleicht liegt auch in deiner Arbeit oder in deiner Familie einfach eine Last auf dir, bei der du einfach nicht weißt, wie du sie tragen sollst, wie du damit fertig werden sollst. Vielleicht ist was ganz anderes in deinem Leben, was dir zu schaffen macht. Es gibt ein Gedicht, das ich nicht mitgebracht habe, was vielen Menschen in dieser Situation aber weitergeholfen hat. Das Gedicht von den Spuren im Sand. Und dieses Gedicht, das erzählt von einem Menschen, der auf sein Leben zurückblickt und seine Spuren sind wie Fußabdrücke im Sand. Und er sieht neben seinen eigenen Fußabdrücken noch eine zweite Spur. Die Fußabdrücke Gottes. Und dann gab es in seinem Leben Phasen, wo er dachte, hey, also mir geht's gerade echt schlecht. Und er blickt zurück und sieht nur ein paar Fußabdrücke. nur eine Spur. Und da stellt Gott die Frage, ja, wo warst du denn, als ich dich am dringendsten gebraucht habe? Wo warst du, als ich mich alleine gefühlt habe? Und Gott antwortet, da, wo du nur eine Spur siehst, da siehst du nicht deine eigenen, da siehst du meine Fußabdrücke. Denn ich habe dich getragen in der Zeit, wo es für dich am dunkelsten war. Wenn es dir schlecht geht, dann will Gott dich tragen. Du musst diese Zeiten nicht alleine überstehen. Und wenn du dann auch noch in der Gemeinde eingebettet bist, dann möchte auch deine Gemeinde dich tragen. Wenn du in der City Church bist, dann möchten wir dich gerne auch tragen. Wenn du in so einer Situation bist, dann sprich mit Menschen, die hier sind, denen du vertraust. Sprich mit uns als Leitungsteam. Oder wenn dir das auch gerade schwerfällt, dann haben wir etwas eingerichtet. Wir haben eine Gebets-E-Mail-Adresse eingerichtet. Und du kannst dort Anliegen hinschicken. Und dann werden wir als Leitungsteam diese Nachricht bekommen und ein aktuell noch kleines Gebetsteam. Und wir werden dafür beten, für das, was du uns dort reinschickst. Wir möchten Anteil aneinander nehmen. Wir möchten einander unterstützen, wo es uns irgendwie möglich ist. Und es gibt Dinge, die unsere Kräfte und unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Und da wissen wir, wir können uns damit an Gott wenden, an den guten Hirten, der uns durchträgt. So wie David das im Psalm 23 macht, wo er nicht mehr irgendwie jetzt in der Gemeinschaft spricht oder so, sondern wo er sagt, hey Gott, du bist für mich da. Mit dir möchte ich leben und ich brauche dich jetzt. Wenn David von dem finsteren Tal spricht, dann weiß er aus seiner Erfahrung, es geht irgendwann aus diesem Tal wieder heraus. Und wir werden gleich eine Gebetszeit haben, in der wir die Dinge, die uns gerade zu erdrücken scheinen, vor Gott bringen können. Eine Zeit, in der du das entweder leise für dich machen kannst, aber in der du das auch aussprechen darfst. Wir wollen in dieser Gebetszeit aber auch etwas über den Tellerrand hinausschauen. Unsere Gedanken mit Gott teilen. Das, was uns zu schaffen macht. Das, wo wir uns Hilfe von ihm erhoffen. Seien das eigene Situationen oder auch Situationen, die über uns selbst hinausgehen. Weil ich glaube, wenn wir für etwas beten, dann werden uns Dinge auch wichtig. Wenn ich ernsthaft für etwas bete, dann lässt mich das nicht mehr kalt. Wenn ich ernsthaft bete, dann setzt es mich auch in Bewegung. Und das hoffe ich für die letzte Gebetszeit. Dass sie uns in Bewegung setzt. Dass sie uns in Bewegung setzt zu Menschen. Dass sie uns in Bewegung setzt in Verantwortung, in die Verantwortung, in die Gott uns gestellt hat. Und dass wir uns im Gebet anrühren lassen und dass diese Gebetsanliegen wirklich zu unseren Herzensanliegen werden. Ihr seid eingeladen, laut zu beten in dieser letzten Gebetszeit. Und ich weiß, das fällt uns oft schwer. Deshalb möchte ich euch vorschlagen, dass wir das Ganze als Einsatzgebete machen. Also Einsatzgebet. Gebete, die einfach nur aus einem Satz bestehen. Ihr müsst also nicht irgendeine tolle Formulierung erstmal finden. Ihr müsst nicht überlegen, hey, wie klingt das jetzt am besten, dieses Anliegen vor Gott auszudrücken. Ihr dürft es einfach in einem Satz sagen. Hey Gott, ich bitte dich für XY. Ich bitte dich, mach mich gesund. Ich bitte dich, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Wenn euch mehrere Sachen auf dem Herzen liegen, überhaupt kein Problem. Betet einfach zwei oder dreimal. Gar keine Frage. Und wir werden danach noch ein Lied singen und dann ins Abendmahl übergehen. In das Abendmahl, wo Gott uns einlädt, ihm zu begegnen. Wo er uns einen Tisch deckt. So wie David das schreibt. Ein Tisch in ganz gleich welcher Situation. David sagt, ein Tisch im Angesicht meiner Feinde, obwohl meine Feinde auf mich zukommen, deckst du mir den Tisch. Und manchmal fühlt es sich für uns auch so an. Und in der Situation deckt Gott dir einen Tisch und lädt dich zu sich ein. Aber jetzt lasst uns erstmal beten. Mit Einsatzgebeten.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.